Guten, ja, Mahlzeit, ne? Zeit läuft, jetzt aber schnell. Wo ist er?
Die Zeit, die ich, Dings,
du nicht einholen. Nee, ich versuche auch gar nichts einzuholen. Ich versuche nur, mich zu konzentrieren. War gar nicht so ganz einfach dieses Mal, weil als ich gestern Abend auf der Bettkante saß, hundemüde, musste ich feststellen, dass mein ganzes Predigtskript verloren war. Es war verschwunden. Beim Austausch einer Bibelstelle habe ich scheinbar alles markiert und dann durch diese eine Bibelstelle ersetzt. So stand sie vor mir, diese eine wunderschöne Bibelstelle. Und ich habe dann ganz schnell noch so ein paar Bibelstellen wieder zusammengesucht. Und ich brauche aber auch nicht unbedingt ein Konzept, aber ich kann mir auch nicht alle Bibelstellen merken. Von daher bin ich jetzt trotzdem gespannt, weil ich habe echt lange gebraucht, das vorzubereiten und wusste hinterher immer noch nicht, was ich sagen will. Und ich habe aber gelernt in meiner langen Karriere als Prediger, dass das eigentlich total egal ist. Weil manchmal kriege ich einen Download und ich kriege es fast wörtlich und manchmal kriege ich gar nichts. Und dann haue ich es eben spontan raus. Und so habe ich schon etwas in meinem Herzen, über das ich reden will. Macht ja auch Sinn, weil sonst wüsste ich ja gar nicht, was ich jetzt hier mache. Ne? Genau, ich hatte vor ziemlich genau 6 Wochen, glaube ich, bin ich damals dann noch an die Ostsee gefahren, euch vom Pferd erzählt. Nun war natürlich nicht jeder da, aber da haben wir darüber gesprochen und ich habe euch aufgezeigt in der Bibel, dass das Alte Testament nicht aus dem Gesetz besteht, sondern dass der Bund Gottes mit Israel auf den Verheißungen an Abraham besteht, 1. Mose 12. Und dass das Gesetz, ich kann das natürlich jetzt nicht alles nochmal ausführen, dass das Gesetz von Gott von Anfang an als Einschub gedacht war, nicht als eine Bundesordnung, von der er verlangt und erwartet hat, dass die Menschen sie einhalten, sondern Römer 4 sagt ganz klar, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also Gott hat das Gesetz an Israel gegeben, um ihre Herzenshärtigkeit aufzuzeigen, weil sie schon am Berg Sinai gesagt haben, juhu, das schaffen wir, das werden wir alles umsetzen, so wie du das uns sagst. Und am nächsten Tag haben sie ein goldenes Kalb gegossen. Und in 3. Mose irgendwo sagt Israel auch nochmal, das soll unsere Gerechtigkeit sein, all das zu tun, was du uns gesagt hast. Also sie haben, Paulus sagt, da sie Gott nicht erkannten, haben sie ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet. So, das ist, was im Alten Testament passiert. Jetzt sind die 10 Gebote oder das Gesetz durch Mose an Israel gegeben worden. Und Mose war ein interessanter Mensch. Der hat 2 Sachen gestiftet. Zum einen das Gesetz und zum anderen eine Gottesdienstordnung. Er hat von Gott nicht nur das Gesetz gekriegt, sondern hat auch gezeigt bekommen, die Stiftshütte und wie Gottesdienst und Opfer und wie das alles abzulaufen hat. Ein Abbild, sagt Gott, dessen, was im Geist ist. So, und dieser Mensch ist allerdings selber jemand, der ein Mörder war, der einen Ägypter erschlagen hat, 40 Jahre durch die Wüste geschlurft, stand dann irgendwann vor einem brennenden Dornbusch, was für ihn kein großes Wunder war, weil diese Büsche, diese Dornbüsche gibt es dort in dieser Gegend und die sind selbstentzündlich. Das ist wie Leinöl, wenn du Leinöl, kann es dir passieren, dass es einfach in Flammen aufgeht. Und so brannte dieser Busch und als er dahin geht und sich das so anguckt, merkt er, hier ist mehr als nur ein brennender Busch. Hier ist noch irgendwas von Gott. Gott wohnt in diesem brennenden Busch. Und eine Stimme spricht zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er fängt an zu erkennen, dass Gott für ihn einen besonderen Ruf hat. Und jetzt ist Mose tatsächlich jemand, der das Gesetz gibt, die Gottesdienstordnung, aber er selber ist Tag und Nacht in der Gegenwart Gottes. Und er ist 40 Tage auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes und sein Herzensruf ist, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Das ist, was Mose angetrieben hat. Und er ist Gott so sehr bedrängt, dass Gott sagt, ich werde mit meiner ganzen Herrlichkeit an dir vorbeigehen, aber ich halte die Augen zu, weil du kannst es nicht ertragen. Du darfst es nicht sehen, not yet, noch nicht, aber ich lasse das alles an dir vorbeiziehen. Und das war der Schrei, den Mose in seinem Leben hatte. Und Mose war tatsächlich in diesem Zelt der Begegnung und lebte eigentlich im neuen Bund, obwohl er den alten gestiftet hat. Er ist direkt in die Gegenwart Gottes gegangen, hat aber dem Volk gesagt, wehe euch, wenn ihr einfach in die Gegenwart Gottes geht, Gott wird euch sofort umbringen. Und er selber sitzt in diesem Zelt der Begegnung und immer wenn er rauskommt, dann glüht sein Gesicht. Krass, ne? Und dann hat er von Gott den Befehl gekriegt, leg eine Decke über deinen Kopf, weil das Volk soll das noch nicht sehen. Das ist noch nicht die Botschaft, die sie jetzt schon konsumieren sollen, sondern ich erziehe sie, dass sie merken, dass sie Sünder sind, dass sie merken, dass sie Erlösung brauchen. So. Und in dem gibt Mose jetzt das Gesetz, oder Gott gibt es durch den Mittler Mose, und in dem stiftet er eine Gottesdienstordnung, und wir kennen die, die aus mehreren Komponenten besteht. Eine der alttestamentlichen Gottesdienstordnungen ist Lobpreis. Allerdings nicht durch Mose gegeben, sondern erst durch David. Ist eine Extension, gab es anfangs nicht. Gab es erst mit David. Es war überhaupt nicht bekannt, dass man in die Gegenwart Gottes gehen darf, wenn man ihn liebt. Dass Gott das mag. David war auch wieder ein schlimmer Fuchs, ne? Der hat auch wieder alle möglichen Sachen gemacht, aber in seinem Herzen war eine Liebe zu Gott und er ist einfach auch an diesem einen Tag bei diesem Priester zu den Schaubroten gegangen und hat davon genommen, andere hätte es umgehauen, er durfte das. Weil in seinem Herzen eine Qualität der Liebe zu Gott war. Aber in dem Mosaischen Bund, ganz am Anfang, ging es um zwei Dinge. Es ging um Sühnung, ist das eine, und es ging um Opfer. Und das ist schon interessant, wenn wir verstehen, was Jesus eigentlich gemacht hat, wenn wir uns damit kurz auseinandersetzen. Und ich bin echt mutig, dass ich jetzt hier anfange zu reden, obwohl ich gar nicht weiß, was ich sagen will. Ich sagte gestern zu meiner Frau, manchmal lerne ich bei meinen eigenen Predigten, weil dann spreche ich irgendwas aus, und das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, das ist prophetisch dann, ne? Macht schon Spaß manchmal. Ich kriege ja manchmal auch Botschaften wirklich als Download, komme gar nicht mit Schreiben hinterher, weil ich merke, das ist mir auch neu. Oder was ich auch schon mal hatte, ich habe so ein steiles Teaching über Gnade, das hat der Herr mir gegeben vor ein paar Jahren und irgendwie dachte ich, das kommt mir so bekannt vor, aber das war für mich alles neu. Ich muss vom Mikro weg. Und dann habe ich in meinen alten Aufzeichnungen geguckt und herausgefunden, dass ich das 20 Jahre vorher in Münster fast genau so schon gepredigt hatte. Fast wörtlich und hab's alles vergessen. Und dann ist es wieder neu gekommen. Ich denke, das ist ja cool. Das wusste ich auch noch nicht. Und habe ich gedacht, doch, ich wusste das schon mal. Ja, preis den Herrn, dass der Herr einen erinnert. So, jetzt wissen wir, dass der alte Bund ist ein Bund mit Menschen, die, wie Paulus sagt, in Adam sind. Ja, alle Menschen sind in Adam. Also Fortfahren, Nachkommen Adams. Und in dem, in den Stammtafeln von, ich weiß nicht, 1. Mose 3 oder wo es ist, ich weiß es nicht, 4, so irgendwie, da heißt es, und Adam zeugte einen Sohn Seth, ihm ähnlich. Also in seinem Ebenbild. Und so hat sich das ganze Dilemma weiter vervielfältigt und alle Menschen sind in Adam. Also verbunden mit einem Menschen, der in seinem Herzen sich freiwillig dafür entschieden hat zu sündigen. Er ist nicht wie Eva betrogen worden, sondern die Bibel sagt ganz klar, Adam hat das ganz bewusst gemacht. Eva wurde betrogen, Adam hat übertreten. Er hat ganz genau gewusst, das ist falsch, was ich hier mache, und hat es trotzdem gemacht. Eva hat es nicht verstanden in dem Augenblick. Die war, ja, irgendwie konnte ich es nicht richtig unterscheiden. Adam hat es ganz bewusst gemacht. Und alle Menschen sind jetzt verbunden mit diesem Adam. So, und Gott kommt mit so einem Bund und sagt, haltet mal diese Gesetze, und er weiß ganz genau, das wird nichts. Das wird nie irgendwas werden. Das werden die nie schaffen, das werden die nie hinkriegen, ne? Sondern nur sie verstehen das gar nicht, dass sie das nicht hinkriegen. Die schreien und jubeln, wir wollen göttlich sein, wir wollen die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben haben und haben keine Idee davon, wie fern sie davon sind. So, und das Zweite ist, er baut eben diese Gottesdienstordnung auf und er zeigt ihnen auch dadurch, dass es total um Sünde geht. Wenn man sich mal Stiftshütte oder später den Tempel vorstellt, wie blutig das da gewesen sein muss. Es gibt über Lieferungen, dass das Zentimeter hoch da floss, das muss unglaublich gestunken haben, ehrlich gesagt. Ja, 50 Liter Blutwurst jeden Tag, das ist Also unfassbar. Also, und dein ganzes Gottesverständnis wird jetzt aufgebaut, dass du zu dieser Stiftshütte oder zu diesem Heiligtum nur dann kannst, wenn du diese große Wasserbecken, wenn du gewaschen wirst und wenn du dann Blut vergießt. Und Gott hat immer wieder darauf hingewiesen, guck mal, so ist das mit der Sünde. Also es war eine riesen Massenveranstaltung. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Tieren dort am Tag geschlachtet wurden. Wenn wir hören, 2 Millionen, ich weiß nicht, wie viel Israel dann zur Römerzeit hatte, was das für ein Blutvergießen war. So, und jetzt kann man ja denken, ja, ist Gott denn so blutlüstern? Nee, er sagt sogar, Hände weg vom Blut, das dürft ihr nicht essen, das dürft ihr nicht trinken, das gehört mir, das müsst ihr ausschütten. Ihr dürft das Fleisch essen, ihr dürft das alles tun, aber das Blut gehört mir, das müsst ihr vergießen. So, und jetzt wissen wir, dass dieser ganze Bund, den Gott durch Mose mit Israel geschlossen hat, nur temporär ist. Weil was ist jetzt die Sache? Du hast gesündigt, du kommst in diese Stiftshütte, du gehst zu dem Priester und sagst, hier, ich habe Mist gemacht. Und dann sagt er, ja, was hast du denn angestellt? Und dann sagt der Priester dir, ja, dazu musst du jetzt eine Ziege ranbringen. So, dann bringst du eine Ziege ran und dann wird die geschlachtet und die Priester essen von dem Fleisch, vielleicht kriegst du auch noch ein bisschen was ab, so ein Wurstpaket oder so. Und dann wird das Blut genommen, wird irgendwo hingespritzt. Und dann sagt der Priester, wenn er fertig ist, sagt er so, deine Sünde ist jetzt bedeckt. Du kannst jetzt wieder weiterleben, du kannst jetzt wieder gehen. Was passiert dir? Du gehst aus dieser Stiftshütte raus und du weißt gut, dass Gott sie nicht rächt und jetzt nicht sühnt, aber du nimmst immer noch wahr, wer du bist und was du getan hast. Du merkst immer noch, ja, irgendwie verändert habe ich mich dadurch nicht. Es ist nur bedeckt. Deswegen mag ich Lieder, es gibt von den Planet Shakers ein Lied, das heißt Covered, das, ich will es irgendwann von meinem USB-Stick canceln, aber ich skippe immer, weil im Neuen Testament ist nichts mehr gecovert. Im Neuen Testament ist es weg. Und im Alten Testament musste es bedeckt werden. Und jetzt gucken wir Hebräer 10, das ist jetzt eine längere Stelle, aber wir lesen das jetzt mal. Hebräer 10, Vers 1 bis 18. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, also nur einen Schatten darstellt, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die zu Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt haben. Punkt. Erstmal Stopp. Also was sagt hier der Schreiber des Hebräerbriefes? Was ist das, der Makel an diesem alten Bund? An dieser alten Art, Opfer darzubringen? Er sagt, der Makel ist, dass sie nicht in der Lage sind, das Sündenbewusstsein auszulöschen. Dass der alte Bund völlig daneben greift, wenn es darum geht, uns von unserer Sünde zu befreien. Und Gott möchte, das hatte ich beim Pferd auch erzählt, Gott möchte nicht, dass wir ständig merken, dass wir noch Fehler haben und dass wir noch mit Sünden zu kämpfen haben. Er möchte das jetzt tatsächlich mal aus uns rauskriegen, dass wir ständig in dem Bewusstsein rumlaufen, ich bin nicht gut, ich bin nicht gerecht, ich bin noch unfertig, mir fehlt ja noch so viel, ich bin nur durch Gnade gerettet, aber ich bin eigentlich ein ganz schlimmer Kerl oder eine Kerlin oder wie das heißt. Sondern Gott möchte, dass das Bewusstsein für Sünde tatsächlich auch auf die Seite kommt und wegkommt und Menschen wirklich frei sind. Natürlich mit der Option, dass er jederzeit klingelt und sagt, da ist jetzt was faul. Aber er möchte nicht, dass du dich den ganzen Tag untersuchst und dass dein Selbstverständnis ist, ich bin ja nur ein armer Sünder. Ich habe mal ein Interview gelesen, das war irgendein Sportler, der ist Christ. So. Und dann wurde er gefragt, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Ihnen und den anderen Menschen? Und da sagt er, der einzige Unterschied ist, dass mir vergeben wurde. Und ich dachte, nein, das ist totaler Quatsch. Das ist nicht der einzige Unterschied, dass dir vergeben wurde. Den anderen ist auch schon vergeben worden. Der einzige Unterschied ist, dass du von neuem geboren bist, wenn du es bist. Und dass du eine neue Schöpfung bist. Und dass du kein Sündenbewusstsein mehr haben brauchst. Und nicht ständig über Sünde reden musst, weil Jesus dich errettet und befreit hat. Und das ist im Alten Testament nicht der Fall. Und deswegen sagt Gott, dieser Bund, der ist nur ein Einschub, das ist nicht das Wirkliche, das ist nur ein Schatten, weil es hilft euch nicht wirklich, aus eurem Sündenbewusstsein rauszukommen und in Freiheit zu treten. Gott möchte nicht, dass wir ständig über Sünde reden. Er möchte nicht, dass wir ständig über unsere Fehler nachdenken. Er möchte, dass wir frei sind. So, und dann im Vers 3, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Also im Alten Testament sagt Gott, ich will euch nochmal an eure Sünde erinnern. Ich will nochmal euch aufzeigen, ihr braucht Erlösung. 1200 Jahre lang in der Geschichte Israels. Immer wieder aufgezeigt, ihr braucht Erlösung. Ihr braucht Erlösung. Ich will euch nochmal an eure Sünde erinnern. Ist aber ein Erziehungsbund. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. So, und jetzt heißt es, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Jetzt sagt Jesus hier zu seinem Vater, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Vorher sagt er, Mose sagt den Leuten, soll Opfer und Gaben bringen. Jetzt sagt er, ich will das gar nicht. Eigentlich will ich das überhaupt nicht, dass ihr ständig opfert und Gaben gebt. Das ist nicht mein Herz. Das tue ich aus einem anderen Grund. Nicht ich will das. Jesus sagt, ein Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Das ist ein Hammer, oder? Er sagt Mose, hier macht mal Brandopfer und Sündopfer und all diesen ganzen Kram, wobei das heilig ist. Und dann sagt er im Neuen Testament, ja, ich wollte das gar nicht. Da nie Gefallen dran gehabt. Mein Herz war immer Erlösung, mein Herz war immer Freiheit, mein Herz war immer, dass das Bewusstsein für Sünde wegkommt. Aber wegen eurer Schlechtigkeit musste ich euch 1200 Jahre lang ständig daran erinnern, damit ihr ein Einsehen habt und damit ihr sagt, Gott, hilf mir. Das ist der Grund, aber er wollte es nicht, wir brauchten es. So, und dann lesen wir weiter, genau. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden, sagt er hier. Ey, das ist doch im Gesetz so festgelegt, wir sollen das tun. Und er sagt, aber ich habe es ja nie gewollt. Ja, merkst du, dass es von Gottes Perspektive nicht um Opfer und Gaben und diese ganzen Sachen geht und um das Reden über Sünde, sondern dass es nur tut, um uns zu erziehen. Oder jetzt müssen wir es gar nicht mehr, wir müssen nicht mehr auf Christus erzogen werden. Wir glauben ja schon. Paulus sagt, das Gesetz ist nicht für den Gerechten, sondern für den Ungerechten. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, um Gottes zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Preis den Herrn. Bin ich froh, dass hier steht, dass das Erste aufgehoben ist. Das ist durchgestrichen. Es gab einen Rechtsakt, der jetzt festlegt, das ist jetzt nicht mehr gültig, das hebe ich jetzt auf. Und jetzt errichte ich etwas Neues, was völlig anders sein wird. Preis den Herrn. Es ist nicht beides parallel immer noch wirksam. Gott möchte nicht, dass wir in Christus sind und trotzdem noch versuchen, Gesetze zu halten. Gott möchte nicht, dass wir in Christus sind und trotzdem immer noch über unsere Sünde nachdenken und uns schlecht fühlen und heulen, Herr, ich brauche dich, ich bin so schlecht. Irgendwie Gott sagt, ey, das geht mir so auf den Keks, das bricht mein Herz. Wenn mein Sohn zu mir kommen würde, Papa, ich bin nicht würdig, ich bin so schlecht, ey, da würde ich mit meinem Sohn arbeiten. Da würde ich sagen, Reinhard, ey, ich liebe dich, weil du mein Sohn bist. Das bricht mir das Herz, wie du hier vor mir rumkreuchst und fleuchst. Wie du hier auf Knien rein... Also das geht nicht, das kann nicht unsere Beziehung sein. Überhaupt geht es bei Gott überhaupt nicht darum, um Sünde und all diese Sachen. Es geht auch nicht um Richtigtun, sondern es geht um Beziehung. Weil Gerechtigkeit in Christus bedeutet, es ist wieder eine gute Beziehung zwischen Mensch und Gott etabliert. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff und kein moralischer Begriff der Fehlerlosigkeit. So, und dann, genau, und somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Das ist echt klasse, ne? Stand schon immer in deiner Bibel. Und dann guckt er in sein Land, oder ich weiß, man weiß nicht, wo das gesprochen wurde, man weiß nicht so, also es klingt sehr, als würde Paulus lehren und jemand hätte mitgeschrieben. Es gibt ein paar Leute, die sagen, das ist wahrscheinlich eine Mitschrift, aber genauer weiß man es nicht. Weil so ist das, glaube ich, nicht einfach nur ein Brief, weil es ist vom Gefüge her völlig anders als die anderen Briefe. Wo waren wir denn jetzt? Ach so, und dann guckt er nach Israel, wo immer er war, er guckt in den Tempel und dann sagt er, und jeder Priester steht da und verrichtet täglichen Gottesdienst, weil in den ersten 70 Jahren oder in den ersten 40 Jahren nach Christus lief der Opferdienst ja noch weiter, bis die Römer dem am Ende gemacht haben. So, die haben dann fast 2 Millionen Menschen im Tempel erstochen und dann lief das Blut wirklich einen halben Meter hoch. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. So, jetzt heißt es hier, Jesus wartet. Der sitzt jetzt im Himmel und wartet. Vielleicht hast du schon mal gesagt, warum nimmt das Böse immer mehr zu? Warum wird es immer finsterer auf der Erde? Weil es zwei Stränge gibt. Das eine ist Erlösung und das andere ist Verdammnis. Das eine ist das Hinzeigen auf Christus und das andere ist das Hinzeigen auf die Sünde. Das eine ist Offenbaren, es gibt eine Erlösung, und das andere ist Offenbarung, es gibt aber auch das Gegenteil. Und das läuft halt parallel und es wird immer finsterer, damit Menschen in dieser Zeit erkennen, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Wir müssen, vor 30 Jahren war es in Deutschland, es war so schön friedlich bei uns. War das toll. Wir hatten alle Arbeit, es war glänzend, es war herrlich, die Mauer war gefallen, wir waren alle in den höchsten Ebenen waren wir unterwegs. Deutschland war so schön, niemand brauchte Gott. Wenn du heute mit Leuten redest, sind die total nachdenklich. Warum? Wegen der zunehmenden Finsternis. Weil sie leben in der Finsternis und sie merken, es wird immer dichter. Und das ist etwas, was Gott laufen lässt und Jesus wartet, bis alles unter seine Füße gelegt wird. Und das ist bewusst, das tut er bewusst als Retter, weil er Menschen erretten will. Aber sie sehen das Licht nicht, sie nehmen es nicht wahr, also muss er über Finsternis mit ihnen kommunizieren. Okay, also Gott ist ein guter Gott. So, ich muss bei meinem Skript, das ist echt ein bisschen chaotisch. Genau, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wie wirst du geheiligt? Warum ist das für dich jetzt, er bringt dieses Opfer und für dich ist es jetzt deine Heiligung? Weil du mit ihm gekreuzigt bist. Und weil du durch den Heiligen Geist, durch die neue Geburt jetzt mit ihm verbunden bist. Du bist nicht mehr in Adam, du bist jetzt in Christus. Du bist, bei uns heißt das manchmal, wir haben so, bei uns in der Firma, wir haben so einen Kundendatenstamm und dann gibt es da Verträge und Dokumente und so. Und wir sprechen immer davon, kannst du das mal umhängen? Dann wird das von dem einen Kunden auf den anderen umgehangen. Ja, datentechnisch natürlich, ne? Das muss dann meistens ich machen. Und Gott hat dich umgehangen. Von in Adam, in Christus. Und deswegen bist du geheiligt, weil du jetzt mit dem Christus verbunden bist, der diese Qualität in sich trug. So, er hat mit einem einzigen Opfer die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Vielleicht denkst du, oh, ob ich meine Vollendung dann irgendwie noch mitkriege, sie ist schon passiert und sie ist dir nicht mehr zu nehmen. Sie ist dir nicht mehr zu nehmen. Also, eins meiner Lebensmottos ist, meinen neu geschaffenen Geist kann mir niemand wegnehmen. Das ist wirklich so. Und er weiß ganz viel und er wird gewarnt, wenn meine Mutter jetzt in ihrer Wohnung 89, wenn da irgendwas ist, ich habe kein Armband gesagt, Mutter, wir werden hier kein System der Angst aufbauen. Der Heilige Geist wird zu mir sprechen, wenn irgendwas ist und ich stehe 5 Minuten später bei dir vor der Haustür. Weil ich habe einen Geist. Preis den Herrn. So, egal. Nee, nicht egal. Ist klasse. Ja. Und jetzt noch Vers 18, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil bisher habe ich eigentlich nur Hebräer vorgelesen. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünden. Ist das nicht gut? Du musst keine Opfer mehr bringen, um deine Sünde loszuwerden. Das ist doch richtig cool, oder? Also du musst auch nicht beim Günter Schumann immer ganz viel ins Körbchen machen, damit du deine Sünden los wirst. Ja, ne? Hast du immer gedacht, ne? Musst du wieder Ablass zahlen. Bis vor 500 Jahren haben Leute das aber noch geklappt in Deutschland. Die dachten echt, ja, manche... Ja, das stimmt. Das ist nicht meine Welt. Okay. Ja. Aber es ist halt ganz anders. Preist den Herrn, dass Gott viel besser ist. Es gibt kein Opfer mehr für Sünde. Weil wenn Jesus wiederkommt, auch interessant, dann wird er schon ohne Beziehung zur Sünde wiederkommen, sagt die Bibel. Sein Wiederkommen hat nichts mehr mit Sünde zu tun. Das Thema ist für ihn durch. Wenn du dann irgendwie sagst, Jesus, bist du jetzt wieder wegen unserer Sünde hier? Dann sagt er, ich war doch schon mal da, hast du das nicht mitgekriegt? Das haben wir doch alles schon längst hinter uns. Das haben wir vor 2000 Jahren gemacht. Jetzt bin ich aus einem ganz anderen Grund hier. Preis den Herrn, Gott ist echt viel größer. Also im Tempel, im Gottesdienst geht es um Lobpreis, es geht um Sühnung und es geht um Opfer. Und ich bin noch nicht ganz fertig, obwohl ich bin schon ziemlich lange hier unterwegs, aber mal gucken. Ja, hat hier irgendjemand einen Automatikherd? Das ist immer meine Frage. Ein Automatikherd, der um 12:30 anfängt, Kartoffeln zu kochen? Dann bitte ich euch wirklich wegen der Brandgefahr, dass ihr dann einfach nach Hause geht. Ja? Nicht, dass ihr jetzt hier fromm sitzt und eure Bude brennt gerade ab, weil das Wasser ist verkocht. Ja, das ist gut. Also. So, habe ich das mit meinem Automatikherd auch mal wieder untergebracht. So, es geht um Sühnung. In dem, was Jesus getan hat, geht es um Sühnung und es geht um Opfer. Sühnung ist ganz schnell erklärt. Ja? 3. Mose 17, Vers 11, das wisst ihr auch. Sühnung ist aber richtig cool. 3. Mose 17, Vers 11. Das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben. Eigentlich sagt Gott im Kontext, das Blut gehört mir. Hatte ich vorhin schon gesagt, Hände weg vom Blut. Da sagte er, ich habe euch aber das Blut auch noch gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. So, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Im himmlischen Gerichtssaal steht der Ankläger der Brüder und der Schwestern, die auch Brüder sind, theologisch. Und er selbst voll mit Mord und Dunkelheit und Hass und all seinen ganzen finsteren Sachen, weist die ganze Zeit darauf hin, Gott, guck dir die Seelen der Menschen an. Guck dir das Blut der Menschen an. Es ist so voller Schlechtigkeit, es ist so voller Ungerechtigkeit, es ist so verderbt. Diese Wesen, die du da geschaffen hast, die dürfen nicht mehr weiter existieren. Darum geht's. Im himmlischen Raum. Der Ankläger der Brüder sagt, es darf keine Menschheit geben. Guck dir an, wie die Menschheit ist. Und dann wird das, vielleicht gibt es eine Blutuntersuchung, keine Ahnung. Ja? Und dann wird rausgefunden, nein, da stimmen keine Werte. Das ist alles ganz, ganz furchtbar. Die ganze Menschheit ist total besudelt und ja, das ist alles krank. Und da stand wirklich auf Messerschneide, ob die Menschheit weiter besteht. Ob das Leben an sich, Römer 5, überhaupt noch gerechtfertigt ist. Also bei Rechtfertigung geht es wirklich darum, ist es überhaupt noch gerechtfertigt, dass Menschen weiterleben? So, und während die da reden und diskutieren, geht die Tür auf und jetzt kommt ein Mensch und sagt, guck mal, ich habe Menschenblut. Das könnte man untersuchen. Das ist fehlerfrei, das ist heilig, das ist makellos. Und alle sagen, ja, wenn das so ist, dann kann das Menschsein weitergehen. Amen. Das ist Rechtfertigung. Das ist das Blut Jesu, ist der Beweis, dass es eine reine Menschheit geben kann. Dass Gott etwas tun kann an Menschen, sodass Menschsein wieder rein und heilig ist. Mit einer heiligen Seele, die voller Anbetung ist, die Gott ehrt, die Gott anbetet. Und der Verkläger der Brüder musste an diesem Tag verstummen. Musste feststellen, oh, von diesem Blut wusste ich nichts. das habe ich nicht gekannt. So, das ist Sühnung, ja, es ist wie das Leben Gottes strahlt aus diesem Blut heraus, wie so eine Mikrowelle, desinfiziert alles, ja, es geht eine, was weiß ich, atomarer Blitz im Geist lang und rechtfertigt alles menschliche Leben. Und alle sagen, wir wollten gerade die Menschen fertig machen und jetzt sagt Gott, es kann weitergehen. Das ist Rechtfertigung, da ging es wirklich um die Wurst. Und Hebräer 9, Vers 9 heißt es, dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, also das, was wir vorhin gelesen haben, dass da immer noch diese Opfer gebracht werden, in welcher Gaben und Opfer da gebracht werden und was ist ihr Makel, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Gott ging es von Anfang an darum, das Opfer, was Jesus bringen soll, dieses Blutopfer, soll das Gewissen des Menschen reinigen. Er soll sich wieder gut fühlen. Er soll sich wieder gerecht fühlen. Er soll frei sein, ja, hatten wir uns vorhin schon angeguckt. Also das Blut Jesu hat diese Sühnung erwirkt. Ja, es ist der Beweis, Menschsein geht auch heilig, geht auch göttlich. Der Plan Gottes, dann verknüpfe ich sie mit dem Christus, ist da als, man sagt in der Technik, Proof of Concept. Es ist nachgewiesen, dass das Konzept trägt und dass man damit weiterkommt. Das machen wir als Techniker, machen wir das ja. Wir gucken erstmal, hat das überhaupt Aussicht auf Erfolg, was wir hier planen? Ehe wir dann hier Projektgeschäft machen mit 300.000 Euro Kosten, gucken wir erstmal im Kleinen, ob das überhaupt umsetzbar ist. Und das ist da passiert. Und dann hat man gemerkt im Himmel, ja, funktioniert. Preis den Herrn. Und dann, das ist also Sühnung. Sühnung will ich nicht so, jetzt mache ich meinen Timer weg hier, weg du Ankläger der Brüder. Ich habe ihn ausgeschaltet, habe ich ihn, wie jedes Mal, wenn ich in Frielendorf bin. Ich schieße jedes Mal ein Loch in mein Tablet, ne? Aber es dient für mich so als Orientierung. Und das Zweite ist, und das ist auch cool, das ist sogar noch, ja, ist es noch cooler, es ist zukunftsgewandt, das sagen wir so, weil die Sühnung hat ja mit der Vergangenheit zu tun. Es bedeutet auch Opfer, das ist ein Tausch. So, und jetzt hatten wir vorhin gesehen, dass Jesus, ne, ich lese es nochmal, Hebräer 10. Bin ein bisschen wuschelig heute, aber wir schaffen das schon. Nee, ne? Ich frage mich auch gar nicht so sehr. Ich habe es doch vorhin vorgelesen. Wo steht es denn jetzt? Achso, da, genau, in Vers 5, Hebräer 10, Vers 5. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, also Jesus, ne, als er gekommen ist. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. So, und uns, oft ist uns als Christen gar nicht so richtig wahr, was das eigentlich bedeutet. Warum der Sohn Gottes einen menschlichen Körper tragen musste. Weil was dann auch noch passiert ist, und deswegen diese beiden Komponenten. Du hast ja jetzt dieses Heiligtum, nachdem du geopfert hast, gewaschen wurdest, gehst du vielleicht weiter in der Stiftshütte und du kommst vor einen Vorhang. Und da kommst du nicht durch. Da durfte ein Priester einmal im Jahr durch. Und du konntest gar nicht sehen, was dahinter ist. Und dahinter wohnte Gott. Und er hat sich im Alten Testament ein paar Mal seinem Volk gezeigt, aber als Wolke. Da haben sie auch seine Herrlichkeit nicht gesehen. Und hinter diesem Vorhang wohnt Gott und du könntest eigentlich durchgehen, aber keiner traut sich das. Weil das ist ein Vorhang und er schneidet dich ab davon, Gott zu schauen. Und unser Körper, dieser Körper, den wir hier haben, ist ein Vorhang. Das sagt Paulus, könnte ich euch jetzt noch anführen. Ist wirklich ein Vorhang, der uns abhält davon, die Herrlichkeit Gottes so zu sehen, wie sie wirklich ist. Bei Mose, ja, er war in dieser Beziehung. Gott sagt, nein, du kannst es nicht ertragen. Ich halte die Augen zu, du kannst es nicht sehen. Dein Körper hält es nicht aus. Dein Körper ist limitiert. Er gehört in diese stoffliche Welt, aber er kann Geist nicht wahrnehmen. Also er kann ihn teilweise wahrnehmen, aber er kann es nicht ertragen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und Paulus sagt, wir haben ja vorhin von Elisabeth gehört, wie der himmlische Mensch aussieht. Ja, wo Johannes den Herrn sieht. Jetzt sagt Paulus in 1. Korinther 15, könnt ihr noch? Ja. Sag ich immer noch? Okay. Du Gedankenlose, eigentlich sagt er du Tor, aber Ja, ist die Frage, wie wird das denn in der Auferstehung sein? Du gelangt, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Und in Vers 40 sagt er dann, es gibt himmlische Körper und es gibt irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der irdischen. Und dann in Vers 42, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistigen Leib, sagt Paulus. Und was Jesus für dich übernommen hat, eigentlich wollte ich trinken. Darf ich kurz? Statt hier dauernd mit der Dichtung rumzuquietschen, soll ich vielleicht einfach lieber trinken. Also das darf eigentlich so und so kein externer Johann, was heute schon wieder hier los ist. Ne? 1. Korinther 15, ab Vers 36. So, hier ist Jesus, der deinen Körper oder einen menschlichen Körper von Gott bekommen hat. Warum? Um ihn abzulegen. Das ist echt krass, wenn wir verstehen. Er legt diesen Körper ab, damit Menschen einen neuen Körper bekommen, der die Herrlichkeit Gottes sehen kann, wahrnehmen kann. Und er geht mit seinem Blut, der ja aus diesem Körper kommt, vor den Vater und sagt, Vater, ich habe das Blut mit, das kommt aus meinem irdischen Leib. Der Vater weiß das. Und das Blut ist der Beweis, dass der Leib gestorben ist. Ist der Beweis, dass der alte Adam jetzt zu Ende gekommen ist. Dass Adam ausgelöscht wurde. Das Blut ist der Beweis, der Tod ist eingetreten. Und das ist der Augenblick bei der Erlösung, wo klar wurde, dass Auferstehung jetzt möglich sein kann. Dass Menschen einen neuen Körper bekommen kann. Und es ist die Erfüllung des Gebetes von Mose, lass mich deine Herrlichkeit schauen, weil wir alle jetzt einen Auferstehungskörper bekommen werden. Du wirst auferstehen. Bei mir wird es ungefähr 30, 35 Jahre noch dauern. Es sei denn, ich werde 120, dann warte ich halt noch 50. Oder wie alt? Nee, 120. Ach, noch mehr. Bin erst 57. Na, warten wir es mal ab, ne? Und dann bin ich diesen Körper los und dann habe ich einen Körper, der die Herrlichkeit Gottes sieht, der ihr gegenübersteht und sie strahlt volle Möhre auf mich nieder und ich muss nicht sagen, Gott, könntest du vielleicht, ich kann das nicht ertragen, ich kann mir das dann in alle Äonen und alle Ewigkeiten und Ewigkeiten anschauen. Und sehe die Herrlichkeit Gottes und das Erlösungswerk ist vollendet, dass nämlich Jesus für dich den Körper abgelegt hat. Hättest du deinen Körper abgelegt selber, dann würdest du in der Auferstehung so aussehen, wie du vorher aussahst. Du wärst ein auferstandener Mensch, aber mit Sünde. Und deswegen muss das jemand stellvertretend tun, der keine Sünde hat, damit du mit ihm verbunden dann einen Auferstehungsleib bekommst, der rein und heilig ist und nicht der aussieht wie dein alter Mensch. Nur auf geistlich. Also es gibt eine Auferstehung der Toten, von Ungerechten und von Gerechten. Überleg dir mal. Das ist übrigens das, was ich persönlich glaube, was im Himmel dann mit Hölle beschrieben ist, dass Menschen merken, sie werden auferweckt und jetzt ist dieser ganze Makel und diese Flecken, ist alles noch dran. Und sie sehen aber andere, die auferstanden sind und sie sind rein und heilig. Und eine Herrlichkeit geht von denen aus. Und das wird etwas sein, was für immer an ihnen nagt. Und wo sie immer sagen, ey, ich habe es verpasst, ich habe diese Herrlichkeit verpasst, nur weil ich mich nicht mit dem Christus verbunden habe, nur weil ich nicht gesagt habe, Herr, häng mich um von in Adam in Christus. Das ist das ganze Ding. Einfach sagen, Herr Jesus, sei du mein Herr, ich möchte zu dem Christus gehören, ist einfach das Übergabegebet. Du wirst von neuem geboren, Gott hängt dich um und jetzt bist du in Christus und die Auferstehung kommt, sie wird kommen. Wir werden alle zusammen auferstehen, noch ist niemand auferstanden und dann werden wir alle einen neuen Körper haben. Und das nennt die Bibel Beschneidung, Kolosser 2 und dann bin ich fertig. Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. An anderer Stelle sagt Paulus, das Ablegen, Christus hat den Körper abgelegt, dass er dadurch durch den Vorhang gegangen ist. Der Vorhang ist zerrissen durch das Ablegen des Leibes. Und das ist eine ganz wichtige Komponente in unserem Christsein, dass wir wirklich diesen Leib auch angucken und wirklich merken, okay, viele meiner Sünden oder meiner unfertigen Dinge kommen nicht aus meinem Geist, das ist schon klar. Kommen auch nicht aus meiner Seele, kommen wirklich aus meinem Körper. Mein Körper, der ist einfach alt. Und er wird auch nicht mehr irgendwie errettet, sondern wird abgelegt. Er ist unbrauchbar. Der wird nicht verwandelt in dem Sinne. Einige werden das erleben, aber die meisten legen diesen Körper ab, preis den Herrn. Wir beerdigen das Ding. Und gut. Das ist, weißt du, wie viel Ruhe und Frieden darin ist, dass du sagst, so, ich werde jetzt von meinem Körper getrennt und der kommt jetzt in die Erde und jetzt bin ich das Ding los. Das hat mir mein ganzes Leben lang so viel Frust gemacht. Mein Körper neigt zu Bedrückung. Mein Körper neigt manchmal dazu, ein bisschen unwirsch zu sein. Mein Körper neigt vielleicht auch dazu, irgendwelche Sachen zu konsumieren, jetzt keine Drogen oder sowas. Vielleicht, wenn ich ihn lasse, dann trinkt er ein Bier zu viel. Sieht man ja, ne? Ja, ganz viele Sachen. Mein Körper hat vielleicht Begehren nach irgendwelchen Sachen. Mein Körper ist vielleicht faul. Mein Körper ist vielleicht antriebslos. Er will nicht in Gottesdienst. Ich hänge mich lieber aufs Sofa. Ganz viel kommt von unserem Körper. Ja, wenn du drüber nachdenkst und da mal in dein Leben reinspürst, wirst du merken, mein Körper ist echt ein Problem für mich. Ja, der hält mich davon fern, die Gegenwart Gottes zu sehen. Der hält mich davon fern, durch den Vorhang zu gucken, weil er selber wie so ein Vorhang ist. Preis den Herrn, Jesus hat diesen Körper für dich abgelegt. Das ist ein wichtiger Teil der Erlösung. Das eine ist die Sühnung der Vergangenheit, das andere ist die Auferstehung und die Herrlichkeit. Und das ist alles Altes Testament. Das ist nicht im Neuen Testament überhaupt erst bekannt gemacht, sondern das ist im Alten Testament schon so gewesen, weil es ganz klar heißt, dass der alte Bund eine Vorausschattung ist dessen, was wirklich kommt. Und Mose wusste das. Der hat das ja nachgebaut und hat ja das Himmlische gesehen. Er wusste, was kommt. Deswegen hat er auch immer geglüht. Nicht, weil er Fieber hatte. So, habt ihr verstanden, ne? Also das. Und das.
Mose war nicht wirklich ins neue, ins gelobte Land zu gehen.
Das durfte er nicht, ja.
Weil er dann. Weil er hatte noch nicht diese Möglichkeit.
Nee.
Er war
ja noch. Ja, klar, er war ja noch nicht in Christus. Genau. Ja. Und trotzdem hatte er diese Beziehung, dass er, wir sagen ja immer, Sünde trennt uns von Gott. Das müssen wir nochmal selber gerade uns angucken, weil das totaler Nonsens ist. Aber es ist einfach, du konntest mit Gott zusammen sein, aber die meisten Menschen konnten Gott nicht erkennen, sie konnten ihn nicht sehen. Ja, David sagt zum Beispiel, wohin kann ich gehen vor deiner Gegenwart? Ja, gehe ich ans äußerste Meer, bist du immer noch da. Egal, muss ich jetzt nicht nochmal ein Fass aufmachen. Wir haben so viele Narrative als Christen, die wir immer weiter erzählen, die aber totaler Nonsens sind. Und ich bin da gerade so da dran, mir meine Axt zu schärfen und da mal so ein bisschen so eine Schneise zu legen, dass wir Gott wiedersehen. Preis den Herrn, ja. So, und jetzt beten wir nochmal richtig. Und das ist übrigens Abendmahl, ja? Es ist das Ablegen des Fleisches verbunden mit dem neuen Körper des Christus und das Blut steht für die Sühnung. Deswegen ist es Abendmahl Brot und das Blut ist wahrer Trank, das heißt, deine Seele wird geflutet. Du sagst, ey, das ist menschliche Seele, wie sie wirklich göttlich ist. Ja, ich trinke das Blut, ich reinige meine Seele. Ja, und das Brot ist, ich lege meinen Körper ab und ergreife den neuen Körper in Christus. Auch hier schon, der gehört dir schon. Vater, wir danken dir, dass du ein vollkommenes Opfer und eine vollkommene Sühnung für uns erwirkt hast durch Christus und dass wir erkennen, dass das schon immer dein Herz war. Du hast nie dir gewünscht, dass Menschen versuchen, dir zu dienen oder anders zu werden oder sich zusammenzureißen, um irgendwie frommer und heiliger zu sein. Du wusstest immer, dass das totaler Irrtum im menschlichen Herzen ist, dass Menschen denken, wenn ich das richtig mache, kommt der Segen Gottes. Herr, und du möchtest aufdecken, ey, ihr könnt es doch nicht. Hört doch einfach auch als neutestamentliche Christen, hört auf zu versuchen, die Dinge richtig zu machen. Und legt euch das nicht länger auf und legt das auch eurem Gegenüber nicht länger auf, alles richtig zu tun. Herr, du hast uns schon im Alten Testament gezeigt, dass alles auf dir ruhen wird und dass du Menschen so tief annimmst, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und dass du diese ganzen Opfer und diese ganzen Dinge, du wolltest das nie, sagt dein Wort. Du wolltest immer Beziehung in Reinheit und in Freiheit. Du wolltest immer einen Gottesdienst haben, wo Menschen dir gerne begegnen. Und du hast sicherlich auch bei Mose nicht ständig auf die Fehler gezeigt im Zelt der Begegnung. Obwohl er echt ein Mörder war, durfte er glühen. War er angenommen bei dir? Hast du eine besondere Beziehung zu ihm gehabt und nennst ihn sogar Freund Gottes? Ja, du bist so viel anders, als wir Christen und als wir Menschen überhaupt denken. Wir denken über Fehler und über Taten nach und du über Herz und Beziehung. Danke, dass du so genial bist, Gott. Amen.